kompliziertes Manipulationsgesetz eine Behauptung gewinnt in zunehmendem Maße an Glaubwürdigkeit, je konsequenter und glaubhafter sie wiederholt wird. Wer eine Behauptung mit dem Hinweis verbreitet, dass sie schon bei anderen Menschen Glaubwürdigkeit besitzt, erweckt das Bedürfnis, sich der Mehrheit anzupassen. Es ist dabei unerheblich, welchen Wahrheitsgehalt der angeführte Hinweis tatsächlich besitzt. Mit der Zahl der Wiederholungen einer Behauptung wächst die Bereitschaft beim Empfänger dieser Botschaft, sie zu akzeptieren. Diese Wirkung wird durch die Konsequenz der Wiederholung vervielfacht. Was alles passiert, wenn ein Mensch ein und dieselbe Botschaft immer wieder hört statt nur ein einziges Mal? Sehr viele Menschen scheitern in ihren Bemühungen, sich durchzusetzen, daran, dass sie sich zu früh geschlagen geben. Sie fassen ein Ziel ins Auge und gehen auf ihren Gegner los, um ihn im ersten Angriff zu überrennen. Ganz erstaunt müssen sie dann oft zur Kenntnis nehmen, dass sie auf Ablehnung oder zumindest auf Misstrauen stoßen. Sehr viele erlahmen jetzt in ihrem Elan, ihr Ziel weiter zu verfolgen. Sie werden unsicher in dem Glauben, dass es überhaupt erreichbar ist. Vielleicht unternehmen sie noch ein, zwei lahme Versuche. Wenn diese auch nicht gelingen, geben sie die Sache als gescheitert auf. Manchmal geben sie sich selbst die Schuld an dem Fehlschlag. Viel öfter aber finden sie alle möglichen Ausreden, warum ihre Bemühungen nicht so verlaufen sind, wie sie es sich vorgestellt hatten. Sie schmollen, sind verärgert, ihr Selbstvertrauen ist angeknackst. Dabei wird uns tagtäglich worin exerziert, welche bedeutende Rolle das Prinzip der Wiederholung in der Menschenbeeinflussung spielt. Die meisten von uns unterliegen diesem Gesetz der Manipulation immer wieder, ohne aus dieser Tatsache nachhaltige Lehren für ihr eigenes Verhalten zu ziehen. Keine der Firmen, die Schönheitscremes, Autos, Waschmittel, Zahnpasten oder Rasierklingen auf den Markt bringt, würde daran denken, ein neues Produkt mit einem einzigen Zeitungsinserat oder nur einem Fernsehspot vorzustellen. Diese Leute denken in Jahresprogrammen, sie arbeiten nach Begriffen wie Einführungskampagne und Erinnerungswerbung. Sie tragen die Angriffe auf ihre Gegner, die potenziellen Käufer, auf breiter Front voran. In Zeitungsinseraten, in Fernsehen und Rundfunk, dann auf Plakaten und schließlich am Ort des Verkaufs. Überall trommeln sie ihre Botschaft, bis sie von niemandem mehr überhört werden kann. Wer sie heute nicht sah oder hörte, der muss sie morgen oder übermorgen zur Kenntnis nehmen. Und plötzlich ist Hunderttausenden oder Millionen Menschen ein Produkt, ein Star, ein Slogan bekannt und vertraut, von dem ein halbes Jahr zuvor noch niemand eine Ahnung hatte. Wenn die Werbung es einmal geschafft hat, eine Sache bekannt zu machen, dann dauert es nicht mehr lange, bis die Leute die Botschaft aufgreifen, das Versprechen glauben und der Aufforderung folgen, zu kaufen, kaufen, kaufen. Genau auf diese Weise werden Produkte und Menschen, Programme und Ideologien verkauft. Welchen Grund sollte es dafür geben, dass sich nicht jeder von uns auch dieser Erfolgsmethode bedienen sollte, wenn er versucht, sich gegenüber seinen Alltagsgegnern im manipulativen Spiel durchzusetzen? Als ich vor ein paar Jahren einen alten Schulfreund wieder traf, kamen wir auf ein Ereignis zu sprechen, das vor fast zwei Jahrzehnten unseren gesamten gemeinsamen Bekanntenkreis in Erstaunen versetzt hatte. Der Schulfreund hatte damals eines der hübschesten und interessantesten Mädchen geheiratet, um das sich ganze Scharen junger Männer gleichzeitig bemühten. Die meisten von ihnen sahen besser aus als mein Bekannter, sie waren wendiger, sportlicher, hatten bessere Positionen inne. Warum, fragte ich den Schulfreund, hat sie damals gerade dich genommen? Er lächelte versonnen vor sich hin, wie er es schon früher immer getan hatte, dann sagte er, ich war ganz einfach überzeugt davon, dass ich der einzig richtige Mann für sie bin. Und das habe ich ihr eineinhalb Jahre lang immer wieder gesagt. Dazu muss man wissen, dass die umworbene junge Dame zu dem Zeitpunkt, als dieser Mann seine Kampagne begann, gerade vorübergehend mit einem anderen verlobt war. Sechs von den erwähnten 18 Monaten verbrachte sie im Ausland. Später brach sie sich beim Skifahren ein Bein und lag zwei weitere Monate mit einem komplizierten Bruch in einem Landspital. Aber wo immer sie sich befand, wer ihr auch gerade den Hof machte, mein Schulfreund spürte sie auf und ließ sie immer nur das eine wissen, ich bin der einzig richtige Mann für dich. Natürlich gebrauchte er nicht in einem Fort dieselben Worte. Manchmal waren es Blumen, kleine Geschenke, ein Buch mit einer Widmung, Briefe. Aber alles war auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Und obwohl dieses Mädchen, wie es später zugab, ihn anfangs überhaupt nicht beachtet und später für reichlich verrückt gehalten hatte, kam sie schließlich doch zu dem Schluss, dass sie keinen besseren finden könnte als gerade ihn. Es gibt wohl überhaupt keinen Zweifel darüber, wie dieser Fall ausgegangen wäre, wenn mein Bekannter seine Bemühungen nach 2, 3 Versuchen aufgegeben hätte. Zu diesem Zeitpunkt hätte ihn die junge Dame wohl schon beachtet, sie hätte ihn vielleicht auch schon nach ihren eigenen Worten für reichlich verrückt gehalten. Total verrückt wäre ihr aber der Gedanke erschienen, ihn zu heiraten. Woran lag es also, dass sie es schließlich doch tat? Versuchen wir hier einmal zu untersuchen, welche Phasen der Veränderung im Verlaufe der ganzen Zeit in dem Mädchen vor sich gingen, während sie den konsequenten manipulativen Aktionen ausgesetzt war. Und zwar von dem Zeitpunkt an, als sie den Mann zum ersten Mal zur Kenntnis nahm, bis zu ihrer Zusage. Wie ich den ausführlichen Schilderungen und Andeutungen meines Schulfreundes entnehmen konnte, war es so. Erstens Phase: sie nahm ihn zur Kenntnis als einen der zahlreichen jungen Männer, die alle irgendwelche Anstrengungen unternahmen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Zweite Phase: er erschien ihr reichlich verrückt. Das bedeutete immerhin schon, dass sie sich über ihn ein Urteil bildete, das zwar nicht unbedingt begeisternd war, aber immerhin. Dritte Phase: als sie im Ausland war, verlor er nicht, wie die meisten anderen, völlig das Interesse an ihr. Im Gegenteil. Er nahm sich sogar die Mühe, die Adresse herauszufinden und ihr regelmäßig nette Briefe zu schreiben. Zuerst zögerte sie, diese Briefe zu beantworten. Dann aber tat sie es doch, ohne sich so recht bewusst zu werden. Warum? Damit war es ihm zum ersten Mal gelungen, sie aus ihrer passiven Einstellung ihm gegenüber herauszulocken, und er erreichte, dass sie sich aktiv mit ihm und dem, was er schrieb, beschäftigte. Vierte Phase: durch den sich entwickelnden regen Austausch von Briefen, der sich nun entspann, fixierte er sie immer mehr auf seine Person. Er wurde für sie so etwas wie eine ständige Verbindung zur Heimat, an die sie sich allmählich gewöhnte. Manchmal, wenn er seine Antworten bewusst einige Zeit hinauszögerte, schrieb sie von sich aus und war besorgt, ihm könnte etwas passiert sein. Mit solchen kleinen Tricks kontrollierte er sehr vorsichtig, aber regelmäßig den Stand ihrer wachsenden Bindung an ihn. Jedenfalls war sie nun so weit, dass die Verbindung, wenigstens über ein paar tausend Kilometer hinweg, für sie zu einem Bedürfnis geworden war. Fünfte Phase: als sie schließlich wieder nach Hause kam, kühlte die Beziehung merkwürdigerweise wieder etwas ab. Mein Bekannter konnte sich die Ursache dafür nicht recht erklären. Erst später, als die beiden schon einige Zeit verheiratet waren und darüber sprachen, gestand sie ihm, dass es so etwas wie ein letzter Fluchtversuch war. Ihr wurde plötzlich bewusst, dass hier für sie eine Bindung entstanden war, die sie selbst nicht kontrolliert und gesteuert hatte, und das beleidigte ihren fraulichen Stolz und ihr Selbstbewusstsein. Sechste Phase: es war sicherlich eine Trottreaktion, dass sie mit einem anderen Mann in den Skiurlaub fuhr. Über ihren Unfall war ihr Begleiter sehr verärgert und reiste ab, als sein Urlaub abgelaufen war. Mein Bekannter hingegen hatte sich von der Enttäuschung, die ihm die Entwicklung der Dinge vorerst bereitet hatte, bald erholt. Er schickte Blumen und besuchte das Mädchen mehrmals. Im Spital war es auch, wo sie sich zum ersten Mal ernsthaft überlegte, ob dieser Mann nicht eigentlich ein wunderbarer Ehemann sein müsste. Oder, um es in der nüchternen Sprache des Viktor O. Schwab auszudrücken, in ihr war das Bedürfnis erweckt, einen Vorteil, der ihr vor Augen geführt worden war, wahrzunehmen. Ich gebe zu, dass sich diese Geschichte bei oberflächlicher Betrachtung recht rührselig anhört. Bei oberflächlicher Betrachtung. Tatsächlich aber ist sie die eindrucksvolle Bestätigung der Behauptung, die im vierten Manipulationsgesetz aufgestellt wurde. Mit der Zahl der Wiederholungen einer Behauptung wächst die Bereitschaft beim Empfänger dieser Botschaft, sie zu akzeptieren. Diese Wirkung wird durch die Konsequenz der Wiederholung vervielfacht. In demselben Maße, in dem sie Zug um Zug ihren Gegner verunsichern, nimmt ihr eigenes Selbstvertrauen zu. Wir müssen uns vor Augen halten, dass unser ganzes Leben ein ständiger Wechsel zwischen den Positionen aktiv und passiv, Sicherheit und Unsicherheit, Angriff und Verteidigung oder Erfolg und Niederlage ist. Ständig bewegen wir uns zwischen diesen gegensätzlichen Positionen hin und her. Einmal sind wir hier erfolgreich, dann wieder unterliegen wir dort. Niemals wird es so sein, dass wir nur erfolgreich sind, kaum jemand wird auch nur unterliegen. Unser Leben ist also ein ständiger Wechsel zwischen Erfolg und Niederlage. An uns selbst liegt es, ob wir uns vorwiegend auf der Niederlage oder auf der Erfolgsseite bewegen. Dies ist eine Automatik, der wir uns nicht entziehen können. Das sollten wir auch nicht. Im Gegenteil. Wir sollten akzeptieren, dass Niederlagen genauso ein Bestandteil unseres Lebens sind wie die Erfolge. Wir sollten aber noch einen Schritt weiter gehen, indem wir uns immer und immer wieder sagen, nachdem es mir nicht möglich ist, Niederlagen zu vermeiden, entschließe ich mich dazu, aus jeder Niederlage, die mir zustößt, das Beste herauszuholen. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Denn eine Niederlage kann zweierlei bewirken. A. Wenn ich jede Niederlage, die ich erleide, als etwas Endgültiges betrachte, wird dies mein Selbstvertrauen vermindern. Ich werde also sagen, ich kann das eben nicht, es hat gar keinen Sinn, es noch einmal zu versuchen. Sehr bald werde ich so weit kommen, dass ich manche Dinge erst gar nicht zu verwirklichen suche, weil ich von vornherein überzeugt bin, das wird ja sowieso schief gehen, wozu es überhaupt versuchen. Das heißt, je öfter ich eine Niederlage als endgültig betrachte, desto mehr baue ich mit jeder Wiederholung dieses Vorganges mein Selbstvertrauen ab. Meine Unsicherheit wächst. B. Wenn ich andererseits jede Niederlage als einen Versuch in der Kette einer Vielzahl von Versuchen ansehe, die ich unternehmen muss, um ans Ziel zu kommen, dann werde ich sagen, gut, das ist also schief gegangen. Ich überlege mir jetzt, was die Ursache des Misserfolges ist. Mit der Erkenntnis, die ich aus dieser Überlegung gewinne, packe ich die Sache noch einmal, aber diesmal besser an. Und dann noch einmal und noch einmal, bis ich es geschafft habe. Der entscheidende Unterschied dieser beiden Einstellungen zu einer Niederlage zeigt sich in der Auswirkung auf meine Einstellung und mein weiteres Verhalten. Im Falle A bewirkt die Wiederholung von Niederlagen eine wachsende Unsicherheit, die meine Initiative lahmt und mich dazu verleitet, meine Ziele tiefer zu stecken. Im Falle B bewirkt die Wiederholung der Einstellung, wenn ich es beim ersten Mal nicht schaffe, versuche ich es ein zweites und drittes und viertes Mal und jedes Mal mit verbesserten Mitteln, dass mein Selbstbewusstsein zumindest erhalten bleibt. Da anzunehmen ist, dass mit den Wiederholungen der Versuche auch Erfolge eintreten, ist damit die große Wahrscheinlichkeit gegeben, dass mit diesen Erfolgen meine Sicherheit wächst und mich zum Weitermachen anspornt. Da wir uns hier vorwiegend mit dem Wiederholungsprinzip und seinen Vorteilen befassen, möchte ich die bisherige Erkenntnis auf folgende Weise noch einmal zusammenfassen: Mit jeder Wiederholung eines Versuches, dem gesteckten Ziel näher zu kommen, steigt die Wahrscheinlichkeit des Erfolges, der mit größerem Selbstvertrauen verbunden ist. Sicherheit oder Unsicherheit, das sind die zwei gegensätzlichen Positionen, die bei der Anwendung des Wiederholungsprinzips eine Rolle spielen. Ich muss meine manipulative Aktion aus der Sicherheitsposition heraus beginnen und durchführen. Wobei es mein Bestreben sein muss, den Gegner durch meine Sicherheit in der Wiederholung allmählich zu verunsichern, um ihm immer stärker meine Botschaft als Sicherheit anzubieten. Das so lange, bis er in der Sicherheit meiner Botschaft einen Vorteil sieht, von dem er Gebrauch machen möchte. Genau das war in dem beschriebenen Beispiel über meinen Schulfreund der Fall. Genau das exerziert uns die Werbung vor, auf welcher gesellschaftlichen Ebene und mit welcher Botschaft sie auch immer täglich an uns herangetragen wird. Abschließend noch zwei weitere Begebenheiten, die zeigen, in welcher Weise das Wiederholungsprinzip wirksam werden kann. Das eine war eine Woche lang Tagesgespräch in der Stadt, in der es spielte, von dem anderen haben sie vielleicht selbst in der Zeitung gelesen. Vier Herren, nennen wir sie A, B, C und D, fuhren zum Match eines führenden Fußballclubs ins Ausland. Nach dem Spiel, das für den Verein, den sie begleiteten, siegreich ausging, waren sie ziemlich ausgelassen. Sie saßen noch ein paar Stunden in einem Restaurant beisammen. Mit Alkohol wurde nicht gespart. Dann hatte einer von ihnen die Idee, Freunde, und jetzt muss ein Mädchen her. In einem kleinen Lokal fanden sie schließlich eine Dame von genau der Art, die ihnen den Spaß bereiten könnte, den sie von diesem Erlebnis erwarteten. Gemeinsam zogen die vier in die Wohnung der Dame, wo sie alle mehr oder weniger auf ihre Rechnung kamen. Auch die Rechnung der Dame stimmte. Alles schien damit abgeschlossen. Ein paar Tage nach ihrer Heimkehr rief Herr A. seinen Kollegen B. an und machte ihm die betrübliche Mitteilung: Du, ich habe mir bei der Geschichte da neulich eine Geschlechtskrankheit geholt. B., ein lustiger Vogel, der gerne mit anderen Leuten seine Spaße treibt, gab zu verstehen, dass auch er schon diesen Verdacht in Bezug auf seine Person habe. Nach dem Gespräch mit A. rief B. sofort die beiden anderen Teilnehmer des nächtlichen Erlebnisses an, und man beschloss, dass alle aus reinem Jux dem A. sagen würden, dass sie auch meinten, sich angesteckt zu haben. Für A. gab es nun, nachdem er seinen Verdacht dreimal bestätigt erhalten hatte, keinen Zweifel mehr, dass er einen Arzt aufsuchen musste. Diesem schilderte er alle Symptome einer Geschlechtskrankheit und meinte, es gäbe da überhaupt keinen Zweifel, denn auch seine Freunde hätten es ihm bestätigt. Der Arzt behandelte also die Krankheit, ohne weitere Untersuchungen anzustellen. Routinehalber fragte er A., mit wem er denn in der Zwischenzeit noch Geschlechtsverkehr gehabt habe. Wahrheitsgemäß erzählte ihm der Patient, dies sei mit seiner Frau und seinem Dienstmädchen der Fall gewesen. Beide Damen wurden zum Arzt vorgeladen, und A. blieb nichts anderes übrig, als seiner Frau nicht nur von seinem Erlebnis im Ausland zu berichten, sondern ihr auch zu gestehen, dass er mit dem Dienstmädchen ein Verhältnis hatte. Diese Geständnisse führten dazu, dass die Frau sich scheiden ließ. Völlig oder wenigstens teilweise zu Unrecht. Denn der Arzt konnte weder bei der Ehefrau noch bei dem Dienstmädchen eine Geschlechtskrankheit feststellen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie nämlich genauso gesund waren wie der Ehemann und seine drei Kollegen. Es ist anzunehmen, dass A. niemals in diese für ihn unangenehme Situation gekommen wäre, wenn vorerst B. und dann seine beiden anderen Kollegen ihm wahrheitsgemäß versichert hätten, dass sie keinerlei Anzeichen für eine Krankheit bemerken könnten und dass seine Angst völlig unbegründet sei. Es ist offensichtlich, in welcher Weise das Gesetz der Wiederholung hier wirksam war. Je öfter A. seine Befürchtung bestätigt erhielt, umso mehr glaubte er daran und umso geringer wurde seine eigene kritische Urteilsfähigkeit. Die Wiederholung der gleichen Botschaft beeinflusst ihn so stark, dass er seine eingebildeten Symptome dem Arzt so überzeugend vorbrachte, dass auch für diesen an einer Erkrankung kein Zweifel mehr bestand. Der Berufslastwagenfahrer Franz G. überfuhr auf einem Fußgängerübergang einen Mann, der kurz darauf im Krankenhaus starb, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Die Polizei erschien am Unfallort, recherchierte und fertigte ein Protokoll an. Zwei Zeugen gaben an, der Lastwagenfahrer sei ihrer Meinung nach mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und müsse wohl betrunken gewesen sein. Für diese Hinweise gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keine objektiven Beweise. Trotzdem waren sie in einer Meldung enthalten, die später an die Zeitungen weitergegeben wurde. Tatsächlich enthielten andern Tags die Meldungen in drei Zeitungen den Hinweis darauf, dass der Lastwagenlenker Franz G. vermutlich in betrunkenem Zustand und bei überhöhter Geschwindigkeit auf einem Fußgängerübergang einen Mann überfahren habe. Ihm sei deshalb auch der Führerschein abgenommen worden. Als diese Berichte in den Zeitungen erschienen, wurde der Lastwagenfahrer von seiner Firma entlassen. Seine Kollegen beschimpften ihn wegen seines Verhaltens. Alle Beteuerungen seinerseits, dass alles gar nicht so gewesen sei, nützt nichts. Selbst die Nachbarn in seinem Wohnhaus sprachen nicht mehr mit ihm. Das konnte er nicht mehr ertragen. Er erhängte sich in einem Wäldchen am Rande der Stadt. Es nützte ihm deshalb nichts mehr, dass ihm eine Woche später der Führerschein wieder zugestellt wurde, weil die Ermittlungen ergeben hatten, dass Franz G. nicht nur nicht betrunken, sondern aufgrund der Bremsspuren auch keinesfalls mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein konnte. Überdies hatte die Untersuchung des toten Fußgängers ergeben, dass er in hohem Grade alkoholisiert gewesen und aller Wahrscheinlichkeit nach Selbstschuld an seinem Tod war. Vermutlich könnte der Lastwagenfahrer noch leben, wenn nicht gleich drei Zeitungen eine Meldung verbreitet hätten, die unwahr war. Aber die Wiederholung in gleich mehreren Blättern, die noch dazu durch den weit verbreiteten Effekt, was in der Zeitung steht, muss stimmen, verstärkt wurde, schaltete bei den Empfängern dieser Botschaften eine kritische Prüfung der Botschaft nahezu völlig aus. Während wir am Falle meines Schulfreundes die Wirkung des Wiederholungsgesetzes von der Warte des aktiv Manipulierenden aus verfolgten, zeigten die anderen Beispiele die Auswirkung auf passiv Manipulierte. Alle Beispiele bestätigen die Erfahrung, dass mit der Wiederholung einer Botschaft ihr vermeintlicher Wahrheitsgehalt steigt, die Wirkung ihrer Aussage vertieft und der manipulative Einfluss verstärkt wird. Drei Varianten, die bei der manipulativen Wiederholung einer Botschaft besonders oft angewendet werden. Erstens die stereotype Wiederholung, wenn mein Schulfreund seiner Angebeteten immer wieder, und das über Monate hinweg, ein und dieselbe Botschaft signalisierte, können wir dies als stereotype Wiederholung bezeichnen. Sie wirkt allein durch die unerschütterliche Beharrlichkeit, mit der sie vorgebracht wird. Die stereotype Wiederholung einer Formel führt desto eher zum Erfolg, je früher der Gegner seinen Vorteil für sich erkennt. Wenn beispielsweise ein Mann einer gar nicht so hübschen Dame immer wieder versichert, du bist wunderschön, wird sie dies schon nach wenigen Malen glauben, weil sie selbst es glauben will. Eine Verstärkung und Variierung der Formel wird notwendig, wenn der Gegner einer Botschaft anfangs gleichgültig oder misstrauisch gegenübersteht, wie es in unserem Beispiel der Fall war. Hier ist es wichtig, den Zeitpunkt der einzelnen Wiederholung sorgfältig auszuwählen. Wie jeder aus eigener Erfahrung weiß, würdigen wir das Angebot eines anderen, uns zu helfen, kaum, wenn wir zu diesem Zeitpunkt keiner Hilfe bedürfen. Wenn er uns jedoch dasselbe Angebot macht, während wir uns von aller Welt verlassen fühlen, werden wir ihm dies nie vergessen. Zweitens die quantitative Multiplikation. Je mehr Leute eine Botschaft oder auch nur eine Information bestätigen, umso glaubhafter wird sie. 10 Zeugen, die das Gleiche aussagen, wird mehr geglaubt als einem. Ab einer bestimmten Anzahl von Multiplikatoren verzichtet man sogar auf objektive Beweise. Das Beispiel des Kraftfahrers Franz G. bestätigt dies. Wenn jemand die Zustimmung einer Mehrheit für sich in Anspruch nehmen kann, sind meist alle weiteren kritischen Überlegungen von vornherein zunichte gemacht. Wobei, und das muss noch einmal betont werden, bereits sehr allgemein gehaltene Hinweise auf quantitative Verstärkungen, wie alle sagen, dass es richtig ist, oder die meisten sind dafür, oder kaum einer hat widersprochen, große Wirkung zeigen. Von größerem Eindruck sind selbstverständlich imponierende Zahlenhinweise, die gelegentlich von Prozentzahlen ersetzt werden können. Wenn beispielsweise einer Sache 5 von 10 Personen zugestimmt haben, während sich die übrigen an dem Problem desinteressiert zeigten, sagt der versierte Manipulant nicht, 5 waren dafür. Er sagt vielmehr, 50% aller Anwesenden stimmten dafür. Stimmen hingegen von 4200 Leuten 2100 zu, hat die Anzahl eine so imponierende Größe, dass man sie nennen wird. Drittens die qualitative Verstärkung. Im Beispiel des Lastwagenfahrers Franz G. wurde der Bericht über einen Verkehrsunfall, der vermutlich von einem Polizeibeamten stammte, durch 3 Zeitungen, die ihn vervielfältigten, ohne seinen Wahrheitsgehalt nachgeprüft zu haben, qualitativ verstärkt. Qualitativ deshalb, weil die allgemeine Tendenz besteht, etwas eher zu glauben, das in der Zeitung steht. Sehr viele Menschen neigen sogar dazu, eine Vermutung in der Zeitung als Tatsache anzusehen. Wenn im ersten Manipulationsgesetz die Medien als einer der 6 wichtigsten Gegner angeführt sind, denen wir im täglichen Spiel der Manipulation gegenüberstehen, so mag dieses Beispiel ein Hinweis darauf sein, gedrucktes nicht unkritisch und unbedingt als Wahrheit zu akzeptieren. Da die Medien selbst, also neben der Zeitung auch Fernsehen, Rundfunk und Bücher, bereits als glaubwürdigerer Multiplikator angesehen werden als etwa ein Bekannter, der uns etwas erzählt, so sind gerade sie das Podium für eine weitere qualitative Verstärkung von Botschaften. Dies ist etwa der Fall, wenn eine Zeitung oder Zeitschrift berichtet, der amerikanische Wissenschaftler Professor Anthony Weiler stellte nach jahrelangen Versuchen und Beobachtungen an 4000 Frauen fest, dass die Antibabypille bei Frauen mit niedrigem Blutdruck Krebs verursachen kann. Die Verstärkung dieser Botschaft tritt durch folgende Komponenten ein, sie steht in der Zeitung. Ein Professor, ein Wissenschaftler, der überdies in Amerika lebt, besitzt ein außergewöhnlich hohes Maß an Glaubwürdigkeit. Diese wird durch den Hinweis verstärkt, dass er seiner Erkenntnis nach, jahrelangen Versuchen und Beobachtungen, und dies bei 4000 Frauen, gewann. Der Verstärkung durch das Medium und eine Person, die einen besonders hohen Grad der Glaubhaftigkeit besitzt, ist hier zusätzlich noch die quantitative Verstärkung durch die Vielzahl der Frauen hinzugefügt. Es ist selbstverständlich, dass sich die Werbung, der Staat, die Politiker und ungezählte andere geschickte Verkäufer der Wirkung des Manipulationsgesetzes der Wiederholung für ihre Zwecke bedienen. Vorwiegend benutzen sie die Methoden der quantitativen Multiplikation und der qualitativen Verstärkung. Erst kürzlich hörte ich einige Wochen hindurch in meinem Autoradio immer wieder einen Werbespot, in dem der bekannte Autorennfahrer Jackie Stewart die Vorzüge einer bestimmten Automarke hervorhob, die, wie er sagte, mit Hilfe seiner Beratung zahlreiche Siege in irgendwelchen materialraubenden Rennen buchen konnte. Jackie Stewart ist zweifellos für eine bestimmte Gruppe von sportlich engagierten Autofahrern ein besonders glaubhafter Verstärker für eine Botschaft. Besonders gerne werden immer wieder jene Gruppen von Experten als Beweise für Behauptungen herangezogen, die sich bei der großen Masse der Menschen einer besonderen Wertschätzung erfreuen. Diese basiert vor allem darauf, dass die Leistungen und Behauptungen dieser Experten für den Laien völlig unverständlich sind. Und für Dinge, die wir nicht verstehen, hegen wir grundsätzlich Ehrfurcht. Vorausgesetzt, sie werden uns glaubhaft präsentiert. Wenn Ihnen beispielsweise ein Laie ohne Ehrfurchtsstatus die Wirkungsweise eines Computers erklärt, werden Sie ihm viel weniger Glauben schenken, als wenn es ein Mann tut, der Ihnen als hervorragender Computertechniker vorgestellt wurde, obwohl Sie dessen Ausführungen vermutlich viel weniger folgen können. Einem Politiker würden Sie möglicherweise misstrauen, wenn er Ihnen Zahlen über Erfolge nennt. Viel eher glauben Sie ihm, wenn er und das noch über den Fernsehschirm dieselben Zahlen als das Ergebnis der jahrelangen Ermittlungen einer Studienkommission von namhaften Fachleuten vorlegt. Obwohl es sich dabei von selbst versteht, dass er kaum Studienergebnisse zitieren würde, die für ihn nachteilig sind. Weniger spektakulären Beispielen begegnen wir tagtäglich in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Wenn Ihnen im Betrieb etwa ein Kollege die Spendenliste für ein Hochzeitsgeschenk der Sekretärin X vorlegt, werden Sie mit großer Sicherheit fragen, was geben denn die anderen? Wenn alle anderen den Betrag Y geben, wird das für Sie ein akzeptabler Betrag sein. Wenn Sie im Werbeteil des Fernsehens hören, 1 Million Hausfrauen benutzen schon unsere Suppenwürze, ist das nicht ein Beweis dafür, dass sie gut sein muss? So hat diese Botschaft für Sie sicherlich große Glaubwürdigkeit, obwohl niemand Ihnen den Beweis für diese Behauptung liefern wird. Alles das, was hier angeführt wurde, können Sie selbst in Zukunft zu Ihrem eigenen Vorteil ebenfalls anwenden. Es spricht von Großmut, einem Gegner einen Fehler zu verzeihen. Aber es gibt viele Leute, die es meisterhaft verstehen, damit einen Vorteil für sich herauszuholen, eine sehr weit verbreitete Methode. Sich das Wiederholungsprinzip zunutze zu machen, ist die ständige Erinnerung an einen Fehler, eine Schwäche oder an die Unwissenheit. Dadurch wird das Selbstvertrauen des Gegners geschwächt und gleichzeitig die Position des Ausführenden gestärkt. In sehr vielen Fällen entsteht bei richtiger Anwendung dieser Methode nach einiger Zeit ein starkes Abhängigkeitsverhältnis. Ein häufig anzutreffendes, geradezu klassisches Beispiel dafür gibt es im familiären Bereich. Hier nützen sehr viele Ehefrauen Fehler oder Schwächen ihrer Männer mit großer Virtuosität zur Erreichung eigener Vorteile aus. Erst kürzlich erzählte mir meine Frau so einen Fall bei einem uns bekannten Ehepaar. Der Mann war nach einem günstigen Geschäftsabschluss nicht nach Hause gekommen. Er feierte mit seinem Partner noch bis in die frühen Morgenstunden in einer Bar. Getrunken wurde dabei nur Sekt, und es lässt sich denken, dass die Rechnung nicht unbeträchtlich war. Bei seiner Heimkehr gestand der Mann seiner Gattin sogar, dass sie die Hälfte des Gewinnes betrug, den das Geschäft ihm eingebracht hatte. Meiner Frau gegenüber kommentierte die Bekannte dieses Ereignis andern Tags mit den Worten: "Wissen Sie, mir tut das Ganze gar nicht besonders leid, obwohl ich meinem Mann natürlich die größten Vorwürfe gemacht habe. Aber jetzt werde ich ihm diese Sauferei wenigstens ein paar Monate lang unter die Nase reiben, dann schaut für mich wieder einiges heraus." Eine andere Variante dieser Methode ist noch raffinierter. Sie kombiniert Schmeichelei geschickt mit Abwertung. Die Formel dafür lautet: Für das, was du kannst und leistest, müsstest du mehr Geld verdienen oder eine bessere Position haben. Tu doch endlich etwas dagegen, dann könnten wir uns mehr leisten. Die ersten paar Male, wenn eine Frau das ihrem Mann sagt, wird er sich vielleicht geschmeichelt fühlen. Ratlos wird er ihr von seiner Arbeit und seinen Fähigkeiten erzählen und sich in ihrer scheinbaren Bewunderung sonnen. Doch schon beim nächsten Mal, wenn die Ehefrau das Gespräch geschickt auf den Geschirrspülautomaten lenkt, den sich eine Nachbarin angeschafft hat, wird sie ihre Botschaft ausbauen. Sie wird sagen, die Frau N hat mir erzählt, dass sie jetzt viel mehr Zeit für die Kinder hat. Wenn du mehr Geld nach Hause brächtest, könnten wir uns auch so eine Geschirrspülmaschine leisten. Aber du tust ja nichts. Schau dir doch den N an, der arbeitet viel weniger als du und verdient viel mehr. Der Mann wird diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen wollen und versprechen, um endlich Ruhe zu haben, dass er etwas unternehmen will. Vielleicht weiß er zu diesem Zeitpunkt schon ganz genau, dass er nichts tun wird, weil es sowieso nichts nützen würde. Vielleicht aber wird er sich in seiner Freizeit eine Nebenbeschäftigung suchen. Sie wird mehr Geld ins Haus bringen und ihm das Lob seiner Frau einbringen. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo sie anfängt, ihm neuerliche Vorwürfe zu machen, dass er jetzt viel zu wenig Zeit für sie und die Familie habe. Und das Spiel beginnt von vorne. Immer wird sie im Angriff sein und er in der Verteidigung. Allmählich bei einem bestimmten Punkt der ständigen Wiederholung der Botschaft wird er zu der Überzeugung kommen, dass er ein Versager ist, der für seine Familie nicht so gut sorgt wie andere Ehemänner. Zu diesem Zeitpunkt aber wird die Frau schon längst das Heft in der Hand haben und eigentlich alles durchsetzen, was sie durchsetzen will. Er wird zustimmen, nur um wenigstens ab und zu seine männliche Großzügigkeit zu demonstrieren. Es braucht uns nicht zu wundern, dass es so viele Ehen gibt, in denen die Frauen ihre Männer ganz offensichtlich zu ihrem Vorteil manipulieren. Männer neigen ganz einfach dazu, sich ihren Frauen gegenüber blassen zu geben. Ich kenne Frauen, die ihren Männern heute noch einen Seitensprung vorhalten, der schon vor 10 oder mehr Jahren stattfand. Das ist zwar eine recht einfallslose Methode, doch sie wirkt, wie mancher Leser vielleicht selbst recht gut weiß. An dieser Stelle möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch darauf lenken, dass die oben beschriebene Methode des Schmeichelns und Abwertens zugleich keinesfalls allein von geschickten Ehefrauen zu ihrem Vorteil genützt wird. Zwei der häufigsten Bereiche, in denen sie angewendet wird, sind Werbung und Politik. In der Werbung wird der Konsument als potenzieller Käufer umschmeichelt, andererseits wird alles unternommen, um ihn von dem Bedürfnis abhängig zu machen, für das ein bestimmtes Produkt eine Erfüllung verspricht. Nichts anderes als das geschieht, wenn wir im Werbefernsehen immer wieder drastisch vorgeführt erhalten, wie Zähne nacheinander ausfallen. Dazu hören wir die unterschwellige Drohung, das wird auch dir passieren, wenn du nicht die Zahnpasta X verwendest. In der Politik umschmeicheln uns die Mandatsträger nach bestimmten Zeitabschnitten, damit wir ihnen zur Wahlzeit wieder unsere Stimme geben. Dann aber erlassen sie, um ein Beispiel aus der kommunalen Verwaltung zu erwähnen, wieder ein paar Verbote für die Erziehung zur Unmündigkeit. Ich selbst ertappe mich manchmal dabei, wie ich um Mitternacht mit dem Auto bei Rotlicht an einer Straßenkreuzung stehe und mich frage, wozu warte ich hier, bis die automatische Verkehrsampel auf Grün schaltet, wo doch weit und breit kein anderes Fahrzeug zu sehen ist. Das sind die permanenten Botschaften der Verwaltung, mit denen sie uns signalisiert, wir sagen dir, wann du die Straße überqueren darfst, denn du selbst bist zu dumm, um es zu beurteilen. Die permanente Wiederholung der unterschwelligen Formel, denk nicht. Du verstehst das nicht. Wir tun das für dich. Überlasse das nur uns. Wir wissen es besser, ist zusätzlich noch mit der Strafdrohung verstärkt und manövriert uns allmählich in jene manipulative Abhängigkeit, in der sich auch der Ehemann befindet, der unter der Fuchtel seiner Gattin steht. Die Anwendung dieser Methode durch die Verwaltung unterscheidet sich dabei von der Werbung in zwei wesentlichen Punkten. Der Manipulation durch die Werbung kann der Empfänger durch kritisches Urteil, aktive Lebenseinstellung und Kenntnis der Methoden begegnen. Ihm bleibt ein großer Raum freier Entscheidung, den er nach eigenem Ermessen und eigener Verantwortlichkeit nutzen kann. Die Manipulation durch die Verwaltung reduziert die freie Entscheidungsmöglichkeit des Einzelnen vielmehr. Das manipulative Spiel wird ohne Chancengleichheit geführt. Unter dem Mantel der Anonymität einer höheren Gewalt wird Erpressung durch Bestrafung zum legalen Instrumentarium, dass der Eigeninitiative kaum mehr Raum lässt.